aus kleiner Skala einen kurzen Überblick geben, der den Zusammenhang dieser Texte steht. Gestern haben wir einleitend zu der Serie Pilgerreise nach Kailash von den Machetas gehört, gemeinsam als Brüder auf eine spirituelle Reise ging, deren Ziel es war, Darshan zum Krishna zu bekommen. Im Wege trafen sie dort Shiva, der ihnen einen Mantra gab, Shiva Gita, welche diese Königsöhne, Vachetas, regelmäßig schändeten und darüber dann meditierten. Am Ende dieses Mantras schändeten, gibt es immer ein sogenanntes Fallschuti, ein sogenanntes Ergebnis, was kommt, auch beim Schänden des Hare Krishna Mantras. Das ist eine spirituelle Erkenntnis, die dann kommt. Und bei den Vachetas war es so, dass sie materiell und auch spirituell gesegnet wurden, das Ergebnis von dem Chant des Mantras. Materiell wurden sie sehr erfolgreiche Legenden und spirituell wurden sie befähigt, den Darshan Krishna zu haben. Krishna offenbart ihnen. Den Text, den wir heute haben, ist ein Text, wo Krishna, nachdem er sich vor ihnen offenbart hat, zum ersten Mal äußert und sie anspricht. Ich habe hier gesagt, die höchste Persönlichkeit Gottes Krishna, der auf der Schulter Garudas erschien, durch eine Wolke, die auf dem Gipfel des Berges Meru ruht. Der transzendentale Körper der höchsten Persönlichkeit Gottes war in anziehende gelbe Gewände gekleidet. Sein Hals war mit dem Kostuma Manjuri geschmückt. Und die körperliche Ausstrahlung des Herrn, das lief alle Dunkelheit um die Erde. Oder also mehr Licht. Das wurden gebadet, diese ekstatische Ausstrahlung des Herrn. Nun ist es schwierig, Verstand darf man lesen. Die höchste Persönlichkeit Gottes sagte: Meine lieben Königssöhne, ich bin über die freundschaftliche Beziehung, die ihr untereinander habt, sehr erfreut. Ihr alle seid mit einer Tätigkeit beschäftigt, dem Hingebung von Lieben. Ich bin mit eurer gegenseitigen Freundschaft so zufrieden, dass ich euch alles Glück wünsche. Ihr dürft mich deshalb jetzt um eine Segnung bitten. Aber da die Söhne König Prachinabhagi statt alle im Krishna-Bewusstsein vereint waren, war der Herr sehr über sie erfreut. Jeder der Söhne König Prachinabhagi war eine individuelle Seele. Sie waren jedoch darin vereint, dem Herrn transzendentalen Dienst darzubringen. Die Einheit der individuellen Seelen in ihrem Versuch, den Herrn zu erfreuen oder ihm zu dienen, ist wirklich der Einheit. In der materiellen Welt ist eine solche Einheit nicht möglich. Selbst wenn sich Menschen offiziell vereint haben mögen, so haben sie doch alle unterschiedliche Interessen, zum Beispiel in den Vereinten Nationen. Das haben die Nationen ihre ganz bestimmten nationalen Interessen und infolgedessen können sie auch nicht wirklich vereint sein. Die Uneinigkeit zwischen den individuellen Seelen in dieser materiellen Welt ist so stark, dass selbst die Mitglieder einer Gesellschaft, die für Krishna Bewusstsein bestimmt ist, aufgrund ihrer Zuneigung zu materiellen Dingen sowie aufgrund verschiedener Ansichten manchmal unvereint erscheinen. In Wirklichkeit aber kann es im Krishna Bewusstsein keine zwei verschiedenen Meinungen geben. Es gibt nur ein Ziel, nämlich Krishna am besten Vermögen zu dienen. Man hat einen sehr erstaunlichen Schwenk in der Erläuterung. Er sagt also, dort wo materielle Interessen herrschen, ist es nicht möglich, eine wirkliche Einheit zu bringen, weil man ja immer sein eigenes Interesse letztendlich verfolgt. Im Krishna-Bewusstsein sollte es deswegen nur eine Meinung geben. Weil es hier keine materiellen Interessen gibt, die nur tiefer in diese Meinung ist, dass Krishna zufrieden zu stellen. Jetzt macht er einen Schwenker. Er spricht jetzt über die Unstimmigkeiten Krishna-Bewusstsein, die auf einer spirituellen Ebene sind, nicht auf einer materiellen Ebene. Wenn dennoch Unstimmigkeiten über die Wesen auftreten, dann ist solche Meinungsverschiedenheit als spirituell anzusehen. Diejenigen, die wirklich der höchsten Persönlichkeit Gottes dienen, können unter keinen Umständen entzweit werden. Das erfreut den höchsten Herrn sehr. Und er ist bereit, seine Gewalt in alle möglichen Segnungen zu gewähren, wie es in jedem Vers zum Ausdruck kommt. Sie können sehen, dass der Herr sofort bereit ist, den Löwenkönig Prasina Bhagishas alle Segnungen zu erteilen. Noch einmal der Text. Bhagavan Vata Varam Vinyasam Bhadram Ko Yujam Menipanandana Sohadena Pritastava Prishtoham Suridhenava Namam Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Udare Vimare Vati Vyanta Vami Vinamye Namaste Paramare manchmal große Meinungsverschiedenheiten bestehen. Und das kann sehr oft daran liegen, dass wir in den Anfangsstufen des hingebungsvollen Dienstes sind. Und aufgrund unserer, sagen wir mal, noch großen Weltzugewandtheit, wenn noch eben materielle Interessen haben, wenn die dann nicht erfüllt werden, dann werden wir gigantisch und uneinig miteinander. In den Schriften, wir haben gerade darüber gesprochen mit einem Antibodies gestern, wird gesagt, dass das so sein muss, weil zu Beginn des hingebungsvollen Dienstes es noch nicht von Shuddha Bhakti, das heißt reiner, ungetrübter Hingabe des Krishna zu sprechen. Wir können noch nicht am Anfang nur dieses eine Interesse von Krishna verfolgen, nur uns Krishna hingeben. Und der hingebungsvolle Dienst ist Mishra Bhakti, das heißt vermischt mit materiellen Motivationen. Ich möchte euch einmal neun dieser materiellen Motivationen aufzeigen und kann euch sagen, es wird euch nicht langweilig werden. Es ist nicht so technisch, wie es sich anhört. Wenn die Erscheinungsweise der Unwissenheit in unser Versuch, Krishna zu dienen, reinspielt, dann gibt es drei Arten, wie unser Bhakti vermischt wird. Die Tamas Adama, das heißt die niedrigste Stufe, wo Tamas ganz strong ist, die Madhyam Tamasi und die Uttama Tamasi Stufe. Auf der Tamasi Adama hat der Gottgeweihte schon Vertrauen in Gott, wenn nicht an Gott. Aber sehr oft kommt es vor, dass sein Ziel dabei ist, anderen zu schaden. Und wir haben von den Religionskriegen gehört. Diese Leute glauben an Gott und wenden sich an den Gott Vater und an Allah und an Shiva und an wen auch immer, beten, sind unglaublich hingegeben, um Kraft zu kriegen und Segen zu kriegen, anderen zu schaden. In der Mitte, Madhyam Tamasi, hat der Gottgeweihte auch Vertrauen in Krishna und dient Krishna, aber nebenbei hat er ein stark ausgeprägtes materielles Leben. Die Hingabe an solchen Niveaus ist wie die Hingabe einer Ehefrau an ihren Ehemann, die aber dabei denkt, um 8:35 Uhr treffe ich meinen Liebhaber unter den Büschen und dann geht es ab. Sie freut sich die ganze Zeit auf diese Begegnung, aber rein äußerlich gesehen ist sie sehr loyal und offen mit ihrem Ehemann. So ist auch der Gottgeweihte äußerlich einwandfrei mit gezähltem Doti und gebügeltem Sari, aber innerlich hat er starke materielle Projekte, die er am Leben hält. Das ist Martin Kammer. In Schriften wird gesagt, wird genau andersherum empfohlen. Man sollte Krishna so sehen, wie eine Frau, die einen Liebhaber hat und viel mehr Interesse am Liebhaber hat, als an ihren regulären Beziehungen. So sollte der Gottgeweihte total vertieft sein, verliebt sein in Krishna, ohne jegliche Zwang, ohne sich zu zwingen dazu, durch Regulierung und so weiter. Es sollte ganz spontan sein, diese Anbindung an Krishna. Aber für den Tamasi-Gottgeweihten, der ist so, dass die Anbindung sehr spontan das ganze Leben ist. An Krishna, nur das Licht ist, Hare Krishna. Die obere Stufe von jemandem, der in Unwissenheit ist und Bhakti-Nacht ist, dass er sieht, dass jemand anderes sehr fortgeschritten ist im spirituellen Leben und sehr neidisch wird auf den. Mensch, der ist so fortgeschritten. Jetzt lege ich mal einen Plan zu, um ebenfalls ein bisschen in Fahrt zu kommen und ihm das zu zeigen, was eine Zacke ist. Ich bin noch nicht so gut in Deutsch, aber ihr müsst also mir vergeben, wenn ich meine alten Sprachgewohnheiten zurücksinke, die so nachzumachen sind. Also, voller Neid ist er in seinem Hingebungsfreund. Er will besser sein als andere, nicht kritisiert sein und so weiter. dann gibt es Reichtum von Rajagun. Am Anfang verehrt man den Herrn, einfach um Reichtum zu bekommen. Oh Gott, gib mir einen Mercedes-Benz. Auf der mittleren Stufe will man berühmt werden. Vielleicht ein berühmter Brahmachari oder ein berühmter Sannyasi oder sogar ein berühmter Guru, der über die ganze Welt Anhänger haben möchte und verehrt wird. Uttama Rajasa ist jemand, der mit seinen Bemühungen eigentlich Befreiung von Materialien erreichen will. Es geht nicht so sehr um Krishna, sondern um das hoffentlich baldige Beendigung des materiellen Kreislaufes und Kurs und so. Dann kommen wir zu den Verunreinigungen durch Sattva-Guna. Ich möchte hier nicht durch alle Stufen gehen, weil ganz ehrlich gesagt mir diese drei Stufen nicht so klar sind, wo die Unterscheidungen sind. Ich möchte einfach eine Sache herausscheren. Wenn der Gottgeweihte von der Erscheinungsweise der Sattva-Guna beeinflusst wird, dann versteht er intellektuell aus den Schriften heraus, dass er Krishna dienen sollte, weil er ja ein Diener des Herrn ist. Und er verehrt dann Krishna aus diesem intellektuellen Verständnis. Es kommt nicht aus dem Herzen, da ist noch nicht Anziehung da zu Krishna. Es kommt aus der Logik und aus der Intelligenz. Eine sehr hohe Stufe. Aber all diese drei Stufen, Tamagun, Rajagun und Sattagun, sind sich gleich in einer besonderen Eigenschaft, um die es uns hier geht. Denn die Devotee, der beeinflusst ist von der materiellen Energie, verfolgt nicht das Interesse Krishna. Er hat eine getrennte Sicht, wenn er das sagt, das Binnenblick, wo er eigene Interessen verfolgt. Und solange das der Fall ist, muss Uneinigkeit bestehen unter den Lebewesen. Eigene selbstische Motive da. Es ist also ganz natürlich, dass auf der beginnenden Stufe des Bürgerlebens manchmal die Luft dick wird. Auch unter die Hose. Die wirkliche Stufe des reinen Bhaktis, das wir ein Ziel haben, wird im Bhagavatam so ausgedrückt. Wenn ein Devotee, der reine Bhakti, eine Liebe im Herzen verspürt, über Krishna hört, wird er so spontan zu Krishna angezogen. Seine Liebe fließt zu Krishna wie ein Fluss, der sich aus den Gebirgstälern des Himalaya ganz natürlich dem Gesetz der Schwerkraft folgt, dem Ozean entgegenhält. Solch ein Devotee, der über Krishna hört, hat augenblicklich den Wunsch, Krishna ist so wunderbar, ich will ihm einen Dienst darbringen. Ich kann gar nicht anders. In der Versammlung von Bhakti Otakur sagen die Devotees, als wir über deine Eigenschaften hören, als wir über deine wunderschöne Form hörten, war uns der Wunsch so fest, deine Diener zu werden. Wir konnten gar nicht anders. Das ist eine Liebe zu Krishna. Und diejenigen von euch, die ein bisschen aufmerksam sich schon mit diesen Themen befasst haben, die wir eben beleuchtet haben, wissen, dass beides in ihnen da ist. Es gibt diese Stufe auch auf einem beginnenden Niveau, der noch immer ein bisschen verunreinigt ist von den Erscheinungsweisen der Natur. Dass man hört über Krishna, man liest das in den Heiligen Schriften, und man wird so begeistert, dass man sagt, ich tue jetzt mal was für Krishna. Nur für Krishna. Und das ist gar nicht so wichtig. Man sieht man nicht, wo sie kriegen, so ein Inspirationsschub und räumen plötzlich den Tempel auf. Nur für Krishna. Es sieht sogar niemand, weil keiner im Tempel ist. Der dann sagt, es ist du aber gut bewandert. Es kommt manchmal, dass man diese, die Heiligen sagen, während die noch bedingt sind, ist es sehr, sehr wichtig, ständig über Krishna zu hören. Und auf diese Weise zu erleben, wie unser spontaner Wunsch, Krishna zu dienen, aufkommt. Kennt ihr das in eurem eigenen spirituellen Leben, dass es manchmal diese Inspirationswellen und Schübe fast gibt, wo man einfach den Wunsch hat, ich will für Krishna was tun? Nein? Doch. Sonst wäre er hoffnungslos mit uns. Also parallel darauf kommt es hier drauf an, zu der Vermischung von den materiellen Erscheinungsweisen, die in unserem Leben da sind. Dazu bringen, zum Teil überhaupt nicht zu Krishna tun zu können, weil wir einfach so bedeckt sind von Leidenschaft oder Unwissenheit. Parallel dazu gibt es eine große Hoffnung, die in den Schriften ausgedrückt wird. In einem wunderschönen Vers, der eines meiner Lieblingsverse geworden ist, weil er so tröstend ist. Hier. Wenn ein Devotee Vertrauen in die Erzählung über meine Herrlichkeiten entwickelt hat und mit materiellen Aktivitäten eigentlich ein bisschen reserviert ist, kann es vorkommen, dass der Devotee weiß, dass im Grunde genommen Sinnbefriedigung immer zu Leid führt. Trotzdem ist er noch nicht in der Lage, den Sinnbefriedigung seinen Rücken zu kehren. Kein Problem. Mein Devotee sollte weiterhin glücklich bleiben und mich verehren mit großem Vertrauen und Überzeugung. Obwohl er noch manchmal in Sinnbefriedigung versunken ist, weiß mein Devotee doch, dass alle Sinnbefriedigungen zu einem leidvollen Ergebnis führen und bereut solche Aktivitäten. Und er hört einfach weiter über mich und verherrlicht mich. Das sagt Krishna. Krishna hat mit anderen Worten mit unserer gemischten Situation, our mixed emotions, Verständnis. Und er weiß, dass wir einerseits förderliches Leben wollen, aber andererseits noch nicht ganz können, weil die Erscheinungsweise noch werden. Deswegen sagt er, weiter sollte man mit den Tätigkeiten fortfahren, die mit Sicherheit zu seinen Lebensfreunden bringen, führen zu Krishna. Warum ist es so schwierig für die Yogis, für Transzendentalisten eine Gemeinschaft zu bilden, die längere Zeit hält? Ihr wisst, wie ihr hier in Goloka Dham, das möchte ich auch unseren Gästen mit ein, die haben den großen Wunsch und die große Bemühung, hier eine spirituelle Kommunität, eine spirituelle Gemeinschaft ins Leben zu rufen, die einfach Schutz, also Inspiration bietet für viele, viele Menschen in Deutschland. Ich komme da später noch drauf zu sprechen, aber auch selbst wir hier in unserem Projekt erfahren manchmal, dass es sehr, sehr schwierig ist, für Individuen zusammenzuarbeiten. Ich möchte euch ermutigen, Krishna wird wahnsinnig sehr zufriedengestellt, wenn er sieht, wie die Wohnung sich bemühen, das zu tun. Inzwischen haben wir viele Hochzeiten hier gehabt. Viele Devotees sind inzwischen verheiratet. Und ihr wisst, wie schwierig es sein kann, auf die lange Sicht gesehen, wirklich eine Beziehung in der Ehe hinzukriegen, die einfach bleibt, wo man einfach sich was geben kann und sich helfen kann. Und manche von euch sind befreundet. Und ihr wisst, wie schwierig es manchmal ist, eine langanhaltende Freundschaft zu pflegen, die nicht zerbrochen wird durch andere individuellen Interessen. Warum sind es so schwierig? Im Grunde ist es sehr einfach, und bitte seid nicht böse auf mich, aber das ist hier und dabei ein bisschen falsches Ego. Wir sehen uns nicht als spirituelle Teil Gottes, sondern als in Beziehung zu den Bezeichnungen, die wir haben. Mann, Frau, höher gestellt, untergestellt. Wir haben eben aufgrund materieller Motivation, die aus dem falschen Ego kommt, verschiedene Interessen und verschiedene Sichten, von denen wir auch dann nicht abweichen wollen. Ein Purana hat gesagt, dass wir alle auf einem Berg sitzen, auf einem einsamen Ego-Berg. Wir sehen uns so nach der Barmherzigkeit, Gottes. Wir sehen uns so nach Zuneigung von den Devotees. Aber weil wir auf diesem Berg sind, Und eben nicht Trinada Pitunis in der Praktizieren, Demut in der Praxis, ist es, bleiben wir einsam im Grunde genommen, auch in einer Gemeinschaft. Es ist sehr wichtig, dass wir uns darüber bewusst werden. Wir waren jetzt, einige von uns waren wieder im Himalaya, wir wissen, Wasser fließt von oben nach unten, es fließt auch Barmherzigkeit von oben nach unten. Krishnas Barmherzigkeit können wir uns nur nähern, wenn wir eine empfängliche Haltung annehmen, eine demütige Haltung. Ohne das können wir nicht diese Barmherzigkeit teilhaften werden, ganz gleich, dass wir es probieren. Einmal wurde Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur gefragt, was ist der Siddha Banali, der Gaudiya Vaishnava. Siddha Banali ist eine Linie von Unterweisungen, die zur Siddha, zur Vollkommenheit führen. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur sagte, unser Mantra, der uns zur Vollkommenheit führt, ist ganz einfach. Werde demütiger als der Stein auf der Straße. Duldsam als ein Baum, bereit anderen Achtung zu erweisen, ohne selbst Achtung für dich in Anspruch zu nehmen. Der Grund für diese Aussage ist, dass in dem Augenblick, wo ein Devotee sich dem Herrn nähert und nicht auf den Berg der eigenen Bemühungen ist, sondern sich hingibt und eine demütige Haltung annimmt, fließt die Barmherzigkeit des Herrn in großen Mengen. Die Eigenschaften, die wünschenswert sind für jemanden, der sich wünscht, diese spirituelle Stufe des Lebens zu erreichen, werden in Bhagavatam gegeben. Und ich möchte sie euch gleich sagen. Ich möchte euch vorher sagen, ein Satz, den an die Bodhi sagte, dass es ist so einfach, ein großer Mann in der Welt zu werden. Sehr schwer, wirklich dem zu werden. Die ganze Welt ist damit beschäftigt, in diese Richtung zu gehen, in die Schlusslogik. Schlusslogik heißt mehr materielle Errungenschaften, mehr Position, mehr Ansehen, mehr Sinnbefriedigung. Der Devotee, der höchste Wille, als die kristallklare Barmherzigkeit Krishnas, der geht in die andere Richtung, der versucht klein zu werden. Das ist schwieriger. Wir sitzen schon seit Jahrmillionen auf den Bergen des falschen Egos. Das kennen wir. Da wissen wir die Pfade, da haben wir die Ausrüstung mit den Pikern, da hochzuklettern. Aber den wirklich bescheiden machen die vielleicht nicht ausgenutzt, die anderen. Sie waren praktisch, manche Besten, manche Tempelkommandanten. Und so, das zu ergründen, wie kann man diese in diesen Bereich hineingehen, wo man sich dem höchsten Herrn wendet, so an ihn wendet, diese demütigen Haltung, sehr, sehr schwierig. Einige von euch haben sich in der Vergangenheit mit Franziskus von Assisi, dem bekannten Mythoslogiker, auseinandergesetzt. Dessen Logik war, je ärmer, je demütiger, je abhängiger von Krishna, von Gott, von seinem Gottvater oder wie, ja. Mio Dio, sagt er, meinem Gott, desto besser, denn dann fließt der Nektar. Das sind die Mythen, die Spürze, die in die Tiefe hineintauchen. So. Im Bhagavatam haben wir gesagt, dass die Eigenschaften, die ein Devotee entwickeln sollte, um in der Lage zu werden, überhaupt gemeinschaftsfähig zu werden, um mit Devotees eine Gemeinschaft haben zu können, vier Leiden. Das erste, er sollte Shanta sein, friedlich. Er sollte keine Forderung haben für sein eigenes persönliches Wohlergehen und sich so fühlen wie ein Kind, das ist auch Bhagavatam Erläuterung. Sich so fühlen wie ein Kind, das sich abhängig gemacht hat von den Eltern. Genauso hat sich ein Devotee abhängig gemacht von Krishnas Barmherzigkeit. So ist Krishna. Was du mir liebst, wird gut für mich sein. Deswegen ist er friedlich, hat keine eigenen Bestrebungen, wie die kleine Mandali. Mandali? Wenn die da in den mit seinem Hinterlicht, das gesagt, also auf dem Anruf von Murali oder Alice, total friedlich. Murali und Kavi sind da. Ich krieg wahrscheinlich was zu essen. Also das ist gar keine Frage, ich krieg bestimmt was zu essen. Und wenn es mir langweilig wird, dann krieg ich und dann komme ich raus. Also der Bergi in die Verfüllung. Also, alles ist gesorgt. So sind ein Niveau, die sich Krishna zuwenden. Sie sind sehr kindhaften und die Gefühle des wie ein Kind, das sich abhängig macht von den Eltern. Die vierte Eigenschaft, also das ist die Ursache für seinen Frieden, was? Krishna macht schon. Selbst wenn es manchmal Dinge gibt, wo so ein bisschen auf die Intensivpunkte gedrückt werden im Leben, Krishna macht schon. Nächste Eigenschaft ist Tamar Drisha, sehr wichtig, der Devotee ist ausgeglichen. Was das bedeutet ist, dass er jeden sehen kann auf der spirituellen Ebene. Max oder wie heißt er? Markus sogar. Markus aus Frankfurt-Offenbach ist ein spiritueller Sinn. Ein ewiger Sinn der Prozesse. Und was immer von Markus kommt, mag von Markus kommen, aber er ist ein Spiritualist. So sehen die Devoten sich gegenseitig mit Samadrisha, mit einer ausgeglichenen Haltung, als Geile und als Diener Krishna. Die dritte Eigenschaft ist, dass ein Devotee rein ist in seinem Geist. Er hat reine Motive. Er erkennt ja den Hare Krishna Mantra und so. Wenn er das oft macht, kann die Verunreinigung der Macht berühren, wie es einem geht, der nicht vertieft ist in der Heiligen Gottesnamen. Die Bodhi kriegt seine Reinheit im Herzen, seine Unschuldigkeit vielleicht. Und dadurch, dass er vertieft ist im Standen der allreinen Heiligen Namen. Die vierte Eigenschaft ist Sarabhutanudandana. Ein Devotee ist bemüht, alle Lebewesen zu erfreuen. Prabhupada sagte, wir laden jeden ein, kommt, ohne Unterscheidung, setzt euch nieder, chantet und nimmt Prasad. Da sollte eigentlich jeder mit uns zufrieden sein. Die Sarabhutan, so werden wir dann haben, Prabhupada hat es in seinem Leben sehr gezeigt, selbst nicht die Devotee, hat er sehr oft versucht zufriedenzustellen. Da war also immer dieser eine bedrückte Mann am Golden Gate Park von San Francisco, das habe ich schon gehört, der saß immer in seinem Auto morgens und Körper auch mit dem Auto herbeigekommen, um seinen Spaziergang im Golden Gate Park zu machen. Und er saß also so richtig, wie wir so schön sagen in Deutsch, auf der mentalen Ebene. So schrie und bedrückt und besorgt durch irgendwelche schweren Vorkommnisse in seinem Leben. Bevor er da nicht zweimal, an zwei Morgen da, und am dritten Morgen kam er hin, ließ ihn an die Fensterscheibe runterzukommen und der war total besorgt, dass er jetzt wirklich nicht ausgeraubt werden oder was. Und so wurde er aber doch runter. Bevor er sagte mit seinem strahlenden Lächeln: Good morning, Sir. Einen wunderschönen guten Morgen, der Mann kam also auf die tiefen Nachtschichten des Ozeans des der Frustration aufgetaucht. Good morning! Und er kam, war wohl nie gesehen. Pleasing. Man sollte anderen Gutes erweisen. Eine Haltung haben, anders zu nützen und anderen zu dienen. Diese vier Eigenschaften helfen uns ein bisschen vom Berg runterzukommen. Friedlich, weil wir uns abhängig machen von Krishna. Samadrisha, dass wir eine ausgewogene Sicht haben, da wir alle und alles auf der spirituellen Ebene sehen. Shuddha, weil wir reinen Herzen uns chanten und schließlich weil wir in der Fähigkeit sind, für andere etwas zu tun, angenehm für andere sind. Die Gemeinschaft mit Gott geweihten, wir sind immer noch an dem Punkt und haben ihn noch nicht verlassen, Wenn die Gottgeweihten lernen, untereinander tiefe